In der heutigen Episode begrüße ich den Kilian Ebert, Managing Friend oder Partner bei der Digital Friends AG. Ich habe das AG so raus, da Digital Friends und Webfriends GmbH im Zeitpunkt von dieser Aufnahme ganz frisch zusammengelegt worden sind. Der Kilian beschäftigt sich seit Anfang von seiner beruflichen Laufbahn mit dem Vernetzen von Menschen. Dabei ist er als Geschäftsführer von einer der ersten Social-Media-Agenturen in der Schweiz tätig gewesen. Herzlich willkommen, Kilian. Schön, bist du da.
Danke vielmals.
Ja, ich habe ja ganz kurz umrissen, wer du bist. Willst du da noch etwas ergänzen?
Ja, ich bin ursprünglich von Luzern, also von Aebiken eigentlich. Ich habe dann nach meiner Kanti-Zeit, wo ich nebenbei auch schon immer im Journalismus noch tätig war, bin ich dann vor der Entscheidung gestanden, Medienausbildungszentrum oder Studium. Mhm. Habe mich dann entschieden, zuerst Luzern ein Jus-Studium anzufangen. Einfach, das hat so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast ein bisschen, ich habe nicht genau gewusst, zu dem Zeitpunkt, in welche Richtung es gehen sollte. Und, die Uni Luzern ist, hat einen guten Ruf gehabt, ist gut gestartet zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gefunden, Wirtschaft und Recht hat mir eigentlich die Kante eigentlich auch so ein bisschen gepasst. Ich mache jetzt mal das Jus-Studium, aber so wirklich die innere Überzeugung ist dort noch nicht so recht dabei gewesen. Ich hatte das nach einem Jahr abgebrochen, das Studium. Bin dann das erste Mal das Militär und alles gemacht, um wirklich auch, das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch noch so ein bisschen besser darüber nachzudenken, was ich gerne würde machen. Und bin dann eigentlich direkt nach der RS auf Freiburg Kommunikation und Medienforschung studieren. Und das hat mir dann wirklich, das ist genau das gewesen. Und ich wollte machen. Als ich zurückgekommen bin auf Luzern, habe ich eigentlich direkt bei der Socialcam angefangen. Das ist, wie du richtig gesagt hast, eine der ersten Social-Media-Agenturen in der Zentralschweiz zumindest gewesen. Habe dann dort so ein bisschen alle Stufen durchlaufen, mit der Zeit auch ein bisschen angefangen, so ein bisschen Geschäftsleitungsaufgaben mit zu übernehmen, nach ein paar Jahren. Gründerin von dieser Agentur hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, auch aus der Socialcam. Sie hat sie dann auch in einem Investor verkauft. Sie ist zuerst noch ein bisschen als Geschäftsleiterin geblieben im Unternehmen und hat dann aber auch Babypause gemacht, sich nachher anders orientiert. Und so bin ich eigentlich, in die Geschäftsleiterrolle reingekommen, aber ohne, dass mir das Unternehmen gehört hat oder ich beteiligt gewesen wäre.
Mhm. Einfach operativ, Geschäftsführung.
Ganz genau, ja. Also ich bin auch nicht irgendwie der Dienstälteste gewesen im Team, aber einfach halt irgendwie vom Typ her hat mir das am ehesten entsprochen. Die anderen, die dort im Team gewesen sind, die sind wirklich Social Media technisch und auch Know-how technisch super drauf gewesen, haben können wirklich sehr coole Projekte auch umsetzen. Aber die hat das auch gar nicht so gekickt, da irgendwie ein Angebot schreiben, in Verkaufsgespräche sitzen, etc. Und so ist das wirklich logisch gewesen, dass ich das übernehme. Ein bisschen später nochmal, 2017, habe ich dann wirklich die Möglichkeit bekommen, das mit zwei Geschäftspartnern zu übernehmen. Und dann haben wir eben die zwei Firmen, die Digital Friends und die Web Friends gegründet haben. Genau, so hat das angefangen, vor 4 Jahren.
Spannend, ja. Hast du jetzt einen recht guten Überblick gegeben? Ich denke, nachher gumpen wir noch ein bisschen im Detail in die Positionen rein. Aber auch wenn du wahrscheinlich jetzt schon warm bist nach deinem ersten Pitchen bei dich selber, habe ich trotzdem noch 3 Fragen zum Starten. Die erste Frage, wahrscheinlich relativ einfach für dich. Auf welches Tool oder Service könntest du in deinem beruflichen Alltag nicht mehr verzichten?
Eigentlich einfach die ganze Google Workspace Geschichte. Das hat wirklich jetzt noch einen riesen Schritt Förderzeit gemacht, indem dass du vor allem die ganze Chat, Google Chat hat es ja schon vorher gegeben, gibt es jetzt auch als Desktop-App, gibt es jetzt auch vor allem mit der neuen Workspace, aber so, dass du kannst externe einladen in den Chat. Das ist für uns so ein bisschen ein Killer-Kriterium gewesen, weil wir vorher mit Slack gearbeitet hat. Wenn mich vor einem Jahr gefragt hat, hätte ich gesagt Slack.
Bin ich froh, das haben schon genug gesagt.
Ja, aber genau, das habe ich gedacht. Nein, und jetzt haben wir so ein bisschen wie alles eigentlich einfach aus einer Hand und das macht es nochmal ein bisschen übersichtlicher. Das macht Vernetzungen mit dem Drive noch ein bisschen schleuer und eben auch die neuen Abos geben dir irgendwie pro Nutzer 5 Terabyte Speicher. Das ist ein bisschen mehr, als man braucht. Ja, aber und so haben wir jetzt eigentlich uns auch von unserem lokalen NAS ein bisschen können lösen und eigentlich das Ganze in der Cloud abbilden. Und das ist, ja, sind wir sehr happy drüber. Das sind Tools, die ich wirklich nicht mehr geben
würde. Ja, kenne ich. Ich arbeite auch mit der ganzen Google Suite und muss sagen, Das Einzige, was ein speziell ist, dass bei jeder eine Einladung gefragt wird, wirklich jemand extern sein? Da, wenn ich so denke, ich arbeite gerne mit Externen zusammen als Firma, aber ja. Nein, sonst wirklich hat es einen Riesensprung vorwärts gemacht, muss ich sagen. Ja. Hast du im Business-Kontext schon mal einen schlechten Tipp bekommen oder einen schlechten Hinweis, wo du sagst, den habe ich zum Glück nicht befolgt?
Ehrlich gesagt nicht, nein. Also das heisst, ich habe es sicher schon das ein oder andere Mal in einem Verkaufsgespräch hingekocht, wo mir jemand probiert hat, etwas schmackhaft zu machen, wo ich dann müsste sagen, ja, vielleicht eher nicht. Also vielleicht irgendwie so ein Beispiel, oder wir haben vor ein paar Jahren, das ist jetzt erst eine Weile her, oder habe ich mal eine Firma da gehabt, wo mir so ein bisschen die Idee gepitcht hat, dass wenn ich Gäste habe bei mir in der Agentur, dass ich im Prinzip für den Zugang zum freien WLAN irgendwie noch irgendetwas verlange, irgendein Formular zum Ausfüllen, und dass man dann kann sagen, weisst, das musst du denen ja nicht sagen, aber du kannst denen noch ein Newsletter schicken. Und da habe ich dann gefunden, ja, also, ich glaube, wenn ich die Leute einlade und die fragen, ob ich denen vielleicht noch ein Mail schicke, ist das vielleicht ein bisschen der sauberer Weg, und ich glaube, ich bin da im Moment nicht interessiert.
Ja, und gut, das finde ich eigentlich einen guten, schlechten Hinweis, wo man nicht selber folgen. Ja,
genau. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen überlebt. Also Free WLAN ist ja definitiv nicht mehr irgendwie etwas, wo irgendwo draufschreibst als riesengroßes Plus oder so. Das gehört ein bisschen dazu, finde ich.
Ja, definitiv, ja. Ja, oder in Zeiten auch von 4G ist, ja, ist ja die Frage, wie notwendig ist es je nachdem
noch. Absolut.
Aber, genau, ja. Die letzte Frage ist, du hast sicher auch ein Thema oder mehrere Themen, die dich interessieren, wo du einfach Zeit noch nicht gefunden hast, dich im Detail reinzulesen. Was wäre das für dich gerade?
Ja, das ist vielleicht eine Antwort. Du hast das ein paar Mal bekommen, hast die ganze Blockchain-Technologie ist für mich wirklich auch noch so ein bisschen, da kratze ich noch ein bisschen an der Oberfläche. Oder natürlich nicht nur Kryptowährungen, aber auch. Aber ich glaube, mit Blockchain kann man noch deutlich mehr anfangen. Und dort mal wirklich einen Deep Dive zu machen, das wäre etwas, wo mich würde interessieren. Mhm. Und gleichzeitig habe ich vielleicht auch nicht im geschäftlichen Umfeld, aber auch generell einfach noch so ein paar Themen. Also ich würde eigentlich am liebsten noch nebenbei generell einfach verschiedene Studiengänge und solche Sachen besuchen, Philosophie, Sachen, die mich sonst interessieren. Es gibt ganz viel, aber jetzt das würde ich sagen, ist so ein bisschen etwas Aktuelles, was auch mit meinem Job zusammenhängt.
Ja, ich würde sagen, halt in der Blockchain, ich glaube, sehr viel kratzt noch an der Oberfläche, halt auch bei den Einsatzgebieten, leider eigentlich. Also es gibt mega coole Whitepaper, es gibt mega coole Bücher dazu, aber ja, so der riesen Mehrwert habe ich jetzt am eigenen Leib zumindest noch nicht gesehen. Es gibt die ein, zwei mega coole Beispiele. Bei der Logistik gibt es mega coole Sachen. Bei Versicherungssachen, ich habe das auch schon gesagt, es gibt so eine Verspätungsversicherung, glaube ich, in den USA, wo, wenn du deinen Flug spät ankommt, dass gerade direkt irgendwie ausgezahlt wird. Also finde ich jetzt auch kein Rocket Science. Ich weiß nicht, ob es für das wirklich Blockchain braucht eigentlich. Aber ich finde es auch ein mega spannendes Thema. Auch alles außerhalb von Kryptowährungen, weil Kryptowährung ist schon ein bisschen ein Gambling.
Also das ist nochmal ein bisschen etwas Eigenes. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt relativ viele so Sachen. Oder? Ich meine, von Augmented Reality haben wir ja auch irgendwie vor x Jahren das erste Mal gehört. Ja. Und es wird jetzt immer noch kein Smartphone-Flaggschiff quasi mit irgendetwas vorinstalliertem, wo sich alle auf einen Standard geeinigt hat, ausgeliefert. Ja. Oder? Und solange das so ist, glaube ich, macht auch diese Technologie einfach den Sprung noch nicht. Oder?
Ja, und Pokémon Go lenkt halt noch nicht ganz ein Jahr.
Das ist so. Das ist so ein bisschen eine von diesen Anwendungen
war. Ja,
aber dort ist ja vor allem ein bisschen um Positionsdaten und deren ihre Erfassung gegangen. Die Firma Niantic, wenn man die mal anschaut, hat ein interessantes Besitzverhältnis.
Ja, sicher, ja. Ja gut, ja, klingt sehr spannend. Eben, ich meine, ich finde es immer gut, dass man sich auch ein bisschen ausserhalb von seiner vielleicht auch Wohlfühlzone, Komfortzone weiterbilden oder eben, wie du gesagt hast, auch in Philosophie oder in diese Richtung, finde ich halt auch etwas sehr Spannendes, ja. Ich würde sagen, jetzt kommen wir noch ein bisschen zurück. Du hast vorher einen kurzen Abriss gegeben. Ich würde sagen, fang du noch einmal vorne an. Du hast gesagt, du warst in der Kante. Wie war dort der Werdegang gewesen, oder wie bist du dann weitergegangen? Willst du dort noch einmal einhängen? Ich habe ein paar Fragen.
Ja, sehr gerne. Also ich kann, und das ist dann vielleicht etwas, was jetzt auch mit der Kante nicht zwingend so zusammenhängt, oder? Ich habe nebenbei angefangen, über die EVZ Matchberichte zu schreiben, auf einer eigenen Webseite, oder? Das ist sehr handgelesen gewesen, wie du dir kannst vorstellen, oder? Damals hat es noch die .ch.vu und so Geschichten gegeben, genau. Das ist ja eine von meinen ersten Seiten gewesen. Ich bin immer ein paar die Match gegangen und habe dann einfach angefangen, Fotos machen und Matchberichte schreiben. Einfach von mir für mich. Ich habe so einen Counter auf der Titelseite gehabt, auf der Webseite, wie viele Leute schon gewesen sind. Ja. Und so. Also die Urform von Analytics, wenn man dem überhaupt so will sagen.
Genau.
Und durch das ist dann, bin ich irgendwann, habe ich noch eine Mail bekommen von einer grösseren Fanseite, wo das Team war, von 4-5 Leuten, oder? Dort ist irgendwie einer in die USA und hat mich gefragt, ob ich für sie schreiben würde. Mhm. Und wieder etwas ein halbes Jahr später hat mir dann sogar die Lokalzeitung angerufen, ob ich für sie schreiben will. Und da habe ich gesagt, ja, ich wäre schon interessiert, aber ich müsste zuerst meine Eltern fragen. Ich sei erst 16 oder 17 bin ich gewesen, oder? Ja. Aber da ist das wirklich zustande gekommen und ich habe während meiner Kantizeit eigentlich wirklich können, dort auf der Pressetribüne anbacken und dort wirklich Matchberichte schreiben, Erfahrungen sammeln, als Journalist auch dort Interviews führen, auf Englisch mit den kanadischen Spielern vom EVZ und so. Und das hat schon, dort bin ich eigentlich so ein bisschen mit der Medienwelt überhaupt so ein bisschen in Berührung gekommen, das erste Mal. Hat das auch so ein bisschen mein Interesse auch fürs geschriebene Wort, aber generell auch dafür, ein Gespräch zu führen mit jemandem, hat das sehr maßgeblich, würde ich sagen, beeinflusst.
Ja, glaube ich.
Und dann eben, wie gesagt, oder vielleicht wäre dort schon der Schritt irgendwo in ein kommunikationswissenschaftliches Studium gerade schleuer gewesen, aber ich habe vielleicht hier den Umweg nochmal gebraucht, um irgendwie vielleicht ganz sicher sein oder um auch da mein Nest zu Luzern auch trauen zu verlassen, vielleicht, blöd gesagt, oder? Ich habe nicht auf Zürich Publizistik studieren, weil das hat dort schon noch sehr ein vor allem empirische Sozialforschung, Statistik, Befragungen und so, das ist dort ein maßgeblicher Bestandteil gewesen. Mhm. Und weniger eigentlich jetzt irgendwie Praxis, Radio, TV, Journalismus und so, das, was mich eigentlich mehr gekickt hat. Und darum habe ich dort vielleicht noch ein bisschen gezögert.
Ja.
Aber schlussendlich bin ich dann, glücklicherweise in Freiburg gelandet. Sehr, sehr eine lebenswerte kleine Stadt, wo fast alles auf Studis ausgerichtet ist. Oder?
Und man auch viel zu wenig kennt eigentlich. Also ich bin einmal, zweimal nur da in meinem Leben, aber es ist wirklich auch etwas sehr Schönes.
Ja. Effektiv, ja. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ist jetzt nicht so, dass du da quasi eine Woche brauchst, bis alles gesehen hast, wenn du nur so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten nachher gehst. Aber wirklich sehr lebenswert, oder? Und eben 30.000 Einwohner, 10.000 Studenten ist damals so gewesen. Also es ist wirklich alles mega auf Studenten auch ausgerichtet gewesen. Und dort habe ich Kommunikation und Medienforschung studiert im Hauptfach, Nebenfächer Zeitgeschichte und Politikwissenschaft.
Okay. Ja.
Genau.
Was hast du dort daraus so ein bisschen mitgenommen? Oder was war so ein Takeaways dort?
Ich habe die Kombination von Fächern auch extra so ein bisschen so gewählt, weil ich das Gefühl hatte, das hängt irgendwie noch schlau zusammen. Irgendwie Zeitgeschichte ist so mehr oder weniger einfach so ein bisschen alles, was so ein bisschen ab dem Kolonialzeitalter gekommen ist.
Es hilft einfach Zusammenhänge irgendwie, oder?
Genau,
oder
Also so habe ich es mir ausgemalt vorher und so hat es dann auch wirklich gepasst, oder? Kann ich sagen, Politikwissenschaft habe ich auch extrem spannend gefunden, zum schauen, oder? Was sind denn so ein bisschen auch gesellschaftliche Strömungen, wo denn vielleicht aus diesen geschichtlichen Vorgängen auch entstanden sind? Oder wie hat sich das alles so ein bisschen ergeben, ausgebildet? Und im Journalismus oder eben vor allem Medien- und Kommunikationswissenschaft haben wir viel auch über Themen wie Soziologie, Sozialpsychologie auch, wie verhalten sich Menschen in einer Gemeinschaft. Das hat auch wirklich ganz weit vorne angefangen mit Farbenlehre. Was macht das mit deinem Gegenüber, wenn du einen roten Pulli anlegst, wenn du ins Gespräch kommst? Was macht das mit deinem Gegenüber, wenn es vielleicht irgendwie dunkelblau ist und so? Das hat nämlich einen Einfluss, oder?
Hilft dir wahrscheinlich auch für deine heutige Position dann eigentlich, oder? Also wenn auch in einem Webprojekt oder auch in einem, also nicht, Content Creation, musst du ja genau auf so Sachen dann auch Rücksicht nehmen eigentlich, oder?
Ich versuche sehr stark auf das zu schauen, ja. Also ich versuche auch so ein bisschen in einer ersten Anfrage, oder spürst du ja meistens schon ein bisschen raus, um was geht es bei dieser Person.
Ja.
Und gerade bei Social Media, wo ein grosser Teil ist von meinem Job, oder? Ist das so ein bisschen, gibt's, ja, würde ich fast sagen, wie vielleicht zwei ein bisschen extrem. Die einen, die sind auf der Suche nach Knalleffekt, nach Wow, wir brauchen eine richtige, eine Agentur mit kreativen Ideen, mit Power, mit wirklich mit zündenden Ideen, oder? Und es gibt die anderen, die ein bisschen, ja, zurückhaltend sind und Social Media vor allem auch ein bisschen mit der Angst vor Kontrollverlust ein bisschen weit verbindet, oder?
Und kommt auch extrem auf eine Zielgruppe natürlich drauf an, die sie haben. Klar, also ich glaube, bei jemandem, der eine sehr eher konservative Zielgruppe hat, kannst du wahrscheinlich auch mit so Knalleffekt oder so wahrscheinlich eher sagen, oh nein, das gefällt mir jetzt nicht. Also man sieht das nur bei Versicherungen oder Banken, die so ein bisschen aufs Du wechseln, wo gewisse Leute halt Mühe haben. Also ich kenne auch Leute im näheren Umfeld, in meinem Alter, die so sagen, das sind eigentlich für mich Serien, die ich per se sein will. Ich verstehe es zum Beispiel nicht. Ich bin sehr gerne mit allen per Du, aber ja, eben so Sachen muss man sicher beachten. Ja. Ja.
Das ist genau richtig, du sagst es, oder? Gerade natürlich Banken beispielsweise oder auch die ganze Vorsorgewelt überall, wo vielleicht auch Diskretion eine gewisse Rolle spielt, oder? Dort ist sehr schnell oder sehr, sehr viel, kommt relativ früh die Frage, wie viel sehen die Leute von uns? Wie viel müssen wir wirklich preisgeben? Und wie können wir das irgendwie? Und dort sind natürlich die Argumentationslinien ganz andere, wo man dann vielleicht für einen guten Social Media Auftritt ins Feld führt, als vielleicht bei jemandem, der will Uhren verkaufen. Oder vielleicht bei jemandem, der einen Luxus- oder eine Feriendestination hat, die will promoten, oder? Das sind ganz andere Gespräche. Und dementsprechend versuche ich mich auch anders vorzubereiten. Ich lege mich tatsächlich auch ein bisschen anders an. Ich verkleide mich nicht. Ich habe ein bisschen meinen Style, aber der erlaubt einiges. Oder?
Ja. Ja, es muss auch authentisch bleiben, sonst ist es auch absolut, schwierig. Natürlich.
Das ist ja so. Aber so ein bisschen, auch generell, wie du dann ein Gespräch führst, auf welche Fragen, auf welche Sachen, dass du vielleicht ein bisschen tiefer eingehst, was, dass du vielleicht ein bisschen weniger in den Vordergrund stellst. Das tut sich sehr stark ein bisschen nach dem auch richten. Und ich glaube, dort habe ich aus dem Studium, obwohl es natürlich nicht irgendwie direkt um das gegangen ist, habe ich sicher ganz viele Anknüpfungspunkte mitbekommen, wo ich kann in die Gespräche mitnehmen. Sachen, die ich jetzt auch brauchen kann, sage ich jetzt eigentlich im weitesten Sinn für die Unternehmensführung, für das Reden und für die Entwicklung vom Team, so ein bisschen versuchen rauszuspüren, wo liegen die Stärken, Schwächen. Es gibt viele, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, aber vielleicht weniger eigentlich das Wissen, Materien an sich, sondern wirklich so ein bisschen die verschiedensten Herangehensweisen. Und dort und da wirklich, auch wie wenn ich heute irgendwie ein Buch lese, oder lese ich das nicht meistens nicht vom Anfang bis zum Schluss, so Sachbücher, sondern ich nehme mir wirklich die Bits raus, die ich kann brauchen kann.
Ja.
Und forme mir das ein bisschen selber zusammen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig, oder? Ich glaube, es ist auch bei jeder akademischen Ausbildung wahrscheinlich schlecht möglich, dass man eine Ausbildung macht, wo man dann eins zu eins kann. Im Job geht es dann einfach weiter, dass man jetzt da Praxis hat, sondern man muss sich wirklich immer das rausnehmen, was für einen passt auch, oder? Weil eben, es kann nicht jede Methodik, jede Herangehensweise für einen passen, oder?
Das ist so, oder? Und das ist vor allem eben auch so ein bisschen in den geisteswissenschaftlichen Studien. So. Es gibt Sachen wie Medizin oder wie auch JUS, die ich finde, sind deutlich praktischere Ausbildungen oder praxisnähere.
Ja, dort lernst du eigentlich wirklich fast den Beruf, eigentlich. Dort, also relativ nahe. Ja.
Gut, jeder, der später nach dem JUS-Studium noch das Anwaltsexamen müssen machen, der würde zu uns widersprechen. Aber okay, ich sehe es auch ein bisschen so. Ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Oder? Ich meine, die setzen sich vor allem mit dem Schweizer Gesetz auseinander. Sie haben ein bisschen Sachen wie Rechts, Philosophie, sie haben ein bisschen Sachen wie römisches Recht und so, wo kommt das alles her? Aber es nimmt nicht sehr viel Raum im Studium ein. Ja. Oder? Und das ist deswegen für mich jetzt ein gutes Beispiel für eine praxisnähe Ausbildung, weil du kannst es nicht eins zu eins spiegeln, zum Beispiel in den USA oder auf Deutschland schon nicht. Oder?
Ja.
Ganz andere Gesetze, ganz andere Grundlagen, ganz andere Herangehensweisen im Fall von den USA, wie Gerichtsentscheide zustande kommen und so. Und das lässt sich, ich glaube, unseres, oder das, was ich jetzt mache, könnte ich wahrscheinlich auch relativ standortunabhängig machen.
Ja.
Gibt Eigenheiten, klar, aber ich glaube, ich bin da ja vielleicht ein bisschen weniger in der Schweiz, nicht gefesselt oder gefangen, sondern aber einfach so ein bisschen verankert in dem Sinne. Ich kann schneller mal den Anker aufnehmen und noch jemand anders her, wenn ich das würde wollen.
Glaube ich auch, ja. Bevor wir jetzt weitergehen, eigentlich von der Uni weg, ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben gehabt. Du bist noch Bibliothekarsekretär gewesen. Wie ist genau, es zu dem gekommen oder was ist das?
Hey, ich habe einfach einen Job gesucht. Ich habe einen Nebenjob gebraucht während der Uni, um Geld zu verdienen zusätzlich. Und ich habe eben nicht wollen, dass irgendwie, ich bin ja dann immer pendelt eigentlich. Ich bin am Wochenende in Luzern daheim und unter der Woche in Freiburg. Das hätte etwas müssen sein, was ein bisschen mit meinem Studium einerseits zu tun hat, sicher. Also das heisst, ich hätte ungern wollen, jetzt irgendwie, obwohl das auch cool gewesen wäre, irgendwo als Barkeeper zu arbeiten oder so. Ich war dort in der Bibliothek von meinem Fachbereich, also von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Mhm. Und bin dort eigentlich mit zuständig gewesen dafür, dann zu schauen, welche Bücher werden neu angeschafft. Also ich konnte auch meine Inputs weitergeben. Auch geschaut, oder welche Bücher braucht es vielleicht nicht mehr, welche sind vielleicht veraltet. Habe dann aber auch Nachmittag lang ganz klassisch in der Ausleihe eigentlich gearbeitet oder bei der Betreuung von denen, die die Gruppenräume gebraucht haben. Ja. Und so auch habe ich wirklich doch noch ins ein oder andere spannende Gruppenprojekt hineingesehen. Mhm. Oder habe auch wirklich können so ein bisschen noch ein bisschen vertieft. Also, dort muss ehrlich sein, man hat auch viel Zeit gehabt, oder? Am Ausleihdienst ist nicht gerade irgendwie jeden Tag, sind nicht immer 10 Leute in der Schlange gestanden, laufend. Und ich habe wirklich auch die Möglichkeit, durch das gehabt, mich noch ein bisschen tiefer in die ein oder anderen Themen hineinlesen. Und das ist deswegen sehr ein cooler Job gewesen.
Das glaube ich, ja. Da haben wir dann aufgeschrieben, dass du Zentralpräsident vom Schweizer Studentenverein geworden bist. Wie es zu dem kommt, ist das irgendwie von Freiburg aus, oder ist das wirklich gesamtschweizerisch?
Der Schweizerische Studentenverein ist eigentlich ein Dachverband von Studentenverbindungen in der Schweiz. Und ich bin damals in Freiburg in einer Studentenverbindung beigetreten. Ja. Und das ist ein Verband von rund 6'000 aktiven und ehemaligen Studierenden. Das heisst, du bleibst dort eigentlich Mitglied, wenn du nicht mehr mitmachen willst. Also wenn du kannst austreten, logischerweise. Ja. Aber es gibt dann, die Verbindungen haben eigentlich aktive und sogenannte Altherren. Also, wenn du dann einmal fertig studiert hast, dann wechselst du eigentlich von der aktiven Verbindung in den ehemaligen Verein sozusagen. Die haben dann logischerweise einfach so 1-2 Anlässe im Jahr und man vernetzt sich untereinander. Und der Schweizerische Studentenverein ist, wie gesagt, so ein bisschen der Dachverband von all diesen Verbindungen aus der ganzen Schweiz. Ja. Und ich konnte dann eben im Zentralkomitee ein Jahr lang Zentralpräsident sein. Mhm. Das ist mir auch einfach für ein Jahr gewählt, oder? Das wechselt jedes Jahr. Respektive, das Komitee besteht dann auch aus 5 Ehemaligen und 5 Aktiven. Mhm. Und die 5 Aktiven, die wechseln eigentlich jedes Jahr.
Was hat dir das auch etwas gebracht? Ich gehe jetzt davon aus, so ein bisschen rein netzwerkmässig bringt das wahrscheinlich schon auch etwas, oder? Dass andere kennenlernst, vielleicht auch aus anderen Studienrichtungen. Also, im Hinblick eigentlich auch auf die Zukunft, oder?
Absolut, das ist für mich eigentlich auch das, was ich wirklich mitnehme aus dieser Zeit. Oder ich habe wirklich Freundschaften knüpfen können. Wir sagen dem auch so ein bisschen das interfakultäre Gespräch. Oder? Also es ist wirklich, du hast am Tisch irgendwie einen Mediziner im dritten Studienjahr, einen Jurist aus dem zweiten Jahr, du selber bist Medien und Kommunikation erstes Jahr, dann hat es irgendwie noch ein paar Filiner, dann hat es vielleicht noch Psychologen. Ja. Also es gibt einfach interessantere Gespräche. Ja, klar ist der Austausch im eigenen Fachbereich wichtig, aber ich habe es sehr genossen, dort auch die Scheuklappen mal ein bisschen aufzumachen, zu schauen, was passiert links und rechts um mich herum ist es noch so. Ja. Und natürlich vernetzt man sich dann auch durch das mit Studis aus der ganzen Schweiz oder auch international. Also wir haben dann auch mit dem Schweizerischen Studentenverein auch befreundete Verbände aus ganz Europa. Ich habe auch dort die Möglichkeit gehabt, dann irgendwie als Vertreter von der Schweiz auch an Veranstaltungen zu reden mit 1'000, 1'500 Leuten in den Hallen, irgendwo in Deutschland, in Aachen und so. Und das sind schon coole Erfahrungen, die ich echt nicht missen
will. Ja, klar. Aber es sind auch Erfahrungen, die einem sehr weiterbringen, oder? Weil das kann man nicht üben. Heim vor dem Spiegel, die 1'500 Leute simulieren.
Ja, und dort habe ich auch ein bisschen gelernt, dass es keinen Sinn macht, wenn ich versuche, die Reden und das Zeug einfach 1-zu-1 so abzuschreiben. Das ist etwas, was ich dann wirklich in den ersten 1-2 Auftritten gemerkt habe, hey, das geht nicht, du musst das anders machen. Ich habe dann einfach angefangen, ein Kärtchen zu machen mit ein paar Stichwörtern.
Ja. Aber schon lustig, diesbezüglich gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, sie brauchen das 1-zu-1, aber das wird mega schwierig, dass du nicht nur aufs Kärtchen schaust und das Publikum so, interagiert, also mit dem Publikum interagierst. Aber dieses verstehe ich, also geht mir auch so, dass Wäre für mich Horror, wenn ich müsste etwas ablesen. Man hat es vorher gesehen beim Intro. Und ich noch einmal einsprechen.
Nein, für mich ist es so, oder? Wenn ich es 1:1 abschreibe, dann versuche ich mich wirklich auch ein bisschen an das Skript zu halten. Und dann hast du irgendwie Leute, oder? In der Halle oder im Raum oder wie, was es auch immer dann ist. Und du willst ja vielleicht auch noch irgendetwas einflechten, wo vielleicht irgendeiner vorher in einer Rede noch gesagt hat oder wo sonst irgendwie am Anlass selber vorgefallen passiert ist. Also nicht irgendwelche Zwischenfälle, aber einfach irgendetwas Cooles, was war. Und dann komme ich dort davon, du müsstest ja wieder irgendwie zwischen dir notieren. Oder du bleibst einfach 100% auf dem Skript und dann ist einfach irgendwie der Punkt der, oder wenn du einmal irgendwo verrutscht und dann, das sind immer die Redner, die ein bisschen, oh, jetzt bin ich schnell, Moment geschwind, ich nehme schnell einen Schluck Wasser, schaue, wo ich war. Und das habe ich dann irgendwie nicht mehr wollen. Und ich habe... Ja, wirklich dann einfach bessere Erfahrungen gemacht damit, dass es schleuer rauskommt, wenn ich mir einfach ein paar Stichworte notiere und dann relativ frei rede. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber ich bin mit dieser Unsicherheit, nicht genau zu wissen, was im Endeffekt die Formulierung ist, bin ich immer ein bisschen besser klargekommen, als mit der Unsicherheit, mich können irgendwie zu verhaspeln und dann den Einstieg nicht mehr zu finden.
Verständlich, ja. Ja, das ist ja, Kommunikation ist ja gerade ein gutes Stichwort. Du bist ja heute noch aktiv, oder? Du bist einfach Kommunikationsbeauftragter.
Das ist richtig, ja.
Genau. Was ist dort so deine Aufgabe?
Also das ist eigentlich einer von den drei Funktionären, wo der Swiss TV unterhaltet oder eben der Schweizerische Studentenverein. Es gibt einen Zentralsekretär, der macht eigentlich, ist eigentlich ein bisschen Geschäftsführer. Dann haben wir einen Herausgeber und Redaktor von der Vereinszeitschrift und eben mich als Kommunikationsbeauftragter. Ich kümmere mich eigentlich so ein bisschen um den Auftritt nach aussen. Ich beantworte Medienanfragen. Ich coache das Zentralkomitee in der Kommunikation. Also sie bespielen die Social-Media-Kanäle und auch die restlichen Online-Kanäle einfach weitestgehend selber. Ja. Aber eben, jetzt habe ich vorher gesagt, oder, das wechselt jedes Jahr. Ja. Dementsprechend komme ich auch da jedes Jahr wieder 5 frische sozusagen über, wo wir dann zuerst mal ein bisschen das Coaching machen, wo ich dann zuerst wieder ein bisschen die Thematik mal einführe. Ja, und da gibt es natürlich dann unterschiedliche Typen, oder? Das Komitee, das jetzt am Ruder ist, macht das mega selbstständig. Die sind sehr affin auf das alles. Aber es gibt auch andere Komitees, oder? Wo vielleicht ihre Stärken dann auch jemand anders hat, dann braucht es dann dort mich vielleicht ein bisschen mehr. Ansonsten eben, ich begleite die Events kommunikativ. Wir haben jetzt erst gerade wieder das Future Skills Forum in Rheinfelden gehabt, unter anderem auch mit dem Roland Brack, wo dort einer von den Keynote Speakers war. Sehr coole Sache, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, was sind Skills, die es in Zukunft braucht, damit die Schweiz erfolgreich bleibt oder damit die nächste Generation kann erfolgreich sein. Mhm. Wir haben dort auch einen Maturandenpreis vergeben für Matura-Arbeiten, wo es ein paar extrem coole Themen dabei gehabt. Und dort natürlich eben auch, da kann ich dann natürlich auch ein bisschen auf die Ressourcen in der Agentur dann zurückgreifen, oder darum hat man am Schluss am Ende auch eigentlich gesagt, oder man will als Kommunikationsbeauftragter eben einen, wo die Manpower im Hintergrund hat, aber wo auch der Verein gut könnte, oder? Ja. Und da bin ich als ehemaliger Präsident eigentlich dann so ein bisschen, ein guter Match gewesen für die Rolle, oder? Das ist dort so ein bisschen meine Aufgabe. Bereich, das ist jetzt nicht, es nimmt viel Raum ein, sage ich jetzt einmal, in meinem persönlichen Leben, der Verein, nach wie vor, oder? Ich würde ja auch ein bisschen an die Anlässe gehen, wenn ich jetzt dort keine offizielle Funktion habe. Aber es ist für mich sehr schön, dass ich das kann miteinander verknüpfen und das ist auch wirklich so, dort bin ich einfach wirklich sehr gern und ich finde es cool, dass ich durch das auch kann, sage jetzt mal, die Leute in meiner Agentur noch so ein kleines, auch vielleicht auf zwischenmenschlicher Basis, noch mal ein kleines Feld von meinem Leben mitnehmen, wo sie sonst nicht reingesehen würden.
Ja, finde ich sehr schön. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt kommt man mal so ein bisschen in geschäftliche Bereiche, wo du gestartet hast, eigentlich bei der eben Social.com, hast du gesagt. Genau. Ich habe mir da aufgeschrieben, eben, du hast versucht, als Project Manager, Berater und nachher dann eigentlich als Geschäftsführer gestartet. Wie war die Zeit für dich? Also,
das ist ganz eine spezielle Zeit in dem Sinn. Ich bin eigentlich mit dem Studium so weit vorgeschritten gewesen, dass ich etwa der Hälfte gewesen bin vom Master. Oder? Und ich hatte dann irgendwann aber auch, wie das Bedürfnis gehabt, zurückzukommen auf Luzern. Ich habe gesagt, ich wollte, ich bin auch ein bisschen schulmüde gsi und ich habe gesagt, hey, ich muss jetzt das irgendwie, ich muss das auf die Erde bringen. Ich kann jetzt da nicht irgendwie ewig noch einfach mir das Ganze im Kopf durchgehen in dem Sinn oder irgendwie versuchen. Ich habe einfach wirklich wollen gehen arbeiten. Und habe dann in der Social Com ein cooles Praktikum gefunden. Das war wirklich ein 100% Pensum gsi da zu Luzern. Wir sind da noch auf der anderen Stadtseite bei der Migro Winkler in der Richtung. Es war ein kleines Büro gewesen, oder wirklich mit 4 Arbeitsplätzen, wo aber wirklich nicht viel mehr drinnen Platz hatte in diesem Raum, ausser die 4 Bürotische. Und das war wirklich extrem cool gewesen dort. Wirklich einmal so ein bisschen, ja, auszuprobieren, was mein Know-how überhaupt kann bewirken jetzt in einem geschäftlichen Umfeld, oder? Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich kann gewisse Sachen mitnehmen, aber gewisse Sachen sind wirklich auch komplett neu. Ja. Und das ist wirklich eine zu 100% Social Media Marketing Agentur gewesen. Ja. Und Social Media ist halt auch ein bisschen so ein Thema, gell? Das ist zu dem Zeitpunkt, wo du irgendwie einen Hochschulkurs oder so etwas über Social Media fertig konzipiert hast. Ja. Zu dem Zeitpunkt ist er veraltet.
Ja, klar. Ja. Oder? Gut, aber eben gewisse Grundsätze bleiben halt noch, oder?
Genau.
Oder wenn halt du eben aus der Kommunikationswissenschaft hast du halt noch andere Basics, die halt nicht veraltet oder wahrscheinlich nicht so schnell veraltet,
kann ich mir vorstellen. Das ist richtig. Ich glaube, so marketing-theoretische Ansätze oder derartige Sachen, das veraltet nicht. Oder? Ja. Das ist dann einfach, das geht neue Wege, wenn neue Medien kommen.
Ja.
Oder? Aber man hat dann im Prinzip so wie ein Fundament, wo man es von neuem her begründen kann. Wo man es von neuem her irgendwie auch herleiten kann, warum man jetzt gewisse Sachen so macht. Und das ist richtig, oder? Das hilft. Aber eben, jetzt auch wieder ein Beispiel, oder? Einer von meinen letzten Arbeitstagen haben wir ein frisches als Bibliothekssekretär haben wir ein Buch bekommen, das sich mit StudiVZ befasst hat. also das ist, zu dem Zeitpunkt ist StudiVZ, das kennen wahrscheinlich noch die wenigsten von deinen Zuhörern, ich weiss es nicht, oder? Das ist so einer von den Vorläufer von Facebook noch gewesen, was es da im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Und eben, darum, ich sage, so wissenschaftliche Erhebungen oder solche Sachen, das hinkt natürlich massiv hinein. Und das habe ich dann dort in dieser Praktikumszeit auch so ein bisschen gelernt, oder? Dass das wirklich, wo wir uns beschäftigen im digitalen Marketing, das ist ein Thema, wo du täglich oder zumindest auf sehr regelmäßiger Basis dich damit musst befassen, wenn du wirklich watch up to date bleiben.
Ja, ja.
Und zu dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie mal ein Jahr wirklich würdest ein Sabbatical machen, nicht irgendwie ein Digital Native ein bisschen auf Bali oder so, sondern wenn du wirklich sagst, gehst du ein Jahr auf die Alp, ohne Nachteil und so, dann musst du wahrscheinlich nicht gerade von vorne anfangen, wenn du durchkommst, aber du musst ein bisschen zurückbuchstabieren und gewisse Sachen wahrscheinlich auch wieder neu aufarbeiten, weil sich's wirklich wahnsinnig schnell weiterentwickeln.
Ja, das glaube ich. Aber du hast gesagt, du hast als Praktikant gestartet, am Schluss Geschäftsführer dort. Wie ist das gewesen? Also, ich kenne das aus Firmen, wo wir einen Lehrling hatten. Wenn du dort aufsteigst, ist es manchmal noch schwierig. Wie kommst du aus dieser Rolle raus, dass du nicht mehr der Praktikant oder der Lehrling bist? Also, ist jetzt nicht irgendetwas, dass das bösartig ist, sondern es ist manchmal halt einfach, wenn jemand so und so lang der Lehrling oder Praktikant ist, dass du das fast nicht rausbringst oder dass das schwieriger ist. Wie hast du das so wahrgenommen? Ist das einfach gegangen bei dir, oder?
Wir sind dort nicht so in einer Struktur gewesen, wo man einem das hat festgelegt spüren, man ist jetzt da der Praktikant.
Ja,
oder? Also, das hat sicher geholfen. Das sind dort schon sehr flache Hierarchien gewesen. Wir haben unsere Entscheidung miteinander getroffen. Ja. Das ist schon beim Vorstellungsgespräch eigentlich so übergekommen. Ich bin dann bei Sandra, zuerst Sandra Albisser übrigens, ist das, sie hat früher auch mit Karl F. Bucherer im Marketing gearbeitet. Okay. Hat dann die Socialcom gegründet. Ich bin in der ersten Halbstunde mit ihr im Gespräch gsi, bei dem Vorstellungsgespräch. Und nachher sind diese vom Team mit mir im neuen Raum gsi. Und sie ist dann zuerst noch dabei gsi und hat dann aber auch nachher im Team noch Zeit gegeben mit mir allein.
Ja.
Sozusagen, ja. Oder? Und das hat für mich eigentlich schon relativ viel dann so ein bisschen gezeigt, hey, da geht's nicht darum, dass du nachher der bist, der irgendwie Kaffee macht und den Geschirrspüler rausräumt das erste halbe Jahr, sondern du bist wichtig, deine Meinung ist wichtig, du wirst da, eben, und darum sage ich, der Schritt, der vom Praktikant zu der Festanstellung, der war minimal gewesen, mhm. in dem Sinn. Oder ich habe sehr viel Know-how natürlich müssen aufbauen in diesem Praktikum. Darum ist ja. natürlich auch das Praktikum absolut gerechtfertigt gewesen. Ja. Oder? Aber rein zwischenmenschlich oder vom Rollenbild her hat sich dann, ist das nicht irgendwie ein gewaltiger Sprung gewesen. Mhm.
Und sondern, dann nachher von jemandem, der als Mitarbeiter zum Geschäftsführer, eben wird es ja wahrscheinlich durch die flache Hierarchie, hast du dann auch gewusst, ist es wahrscheinlich dann halt auch nicht der riesen Schritt gewesen, dass du in deinem Einzelbüro innen gehockt bist, verglaset und nicht bei den anderen. Nein, also eben das wird es ja dann nicht gewesen sein, oder, durch das, oder? Das wird dann auch einfacher gewesen sein als vielleicht an anderen Orten.
Das glaube ich schon auch, ja. Das glaube ich schon auch. Also es hat eben zum Beispiel Alina, die jetzt nach wie vor bei Digital Friends ist, sie ist auch zu dem Zeitpunkt bei der Socialcom gsi,
ja.
Oder bei der Socialcom schon dabei gewesen.
Ja.
Das hat sich wirklich, also ja, ich habe mich dann auch nicht irgendwie einfach anders verhalten deswegen, ja. oder habe jetzt irgendwie angefangen, den Anzug anzulegen oder so.
Aber du hast natürlich schon eine gewisse Führungsaufgabe, hast natürlich.
Das ist oder? Richtig, das ist richtig. Ja. Also ich habe natürlich, ja, ich habe das aber auf die gleiche Art probiert zu machen, wie das vorher eigentlich meine Vorgängerin auch gemacht hat. Ich ja. habe mir die gewisse Sachen abgeschaut, habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungen aus Führung, oder ich habe ja dort auch ein Jahr eben das Zentralkomitee dürfen leiten, dort Sitzungen und dort Führungsverantwortung gehabt. auch vielleicht noch ein bisschen ganz früher, oder vielleicht als Trainer im Fußball oder Juniorentrainer, dort lernst du noch gewisse Sachen, weil die laufen dir dann wirklich nicht hinten rein, wenn du einfach nur, weil du der Trainer bist, oder die musst du überzeugen, ja. oder?
Genau.
Das ist nicht wie im Militär, oder gut, Militär ist inzwischen auch ganz anders geworden als vielleicht noch vor 30 Jahren, aber dort haben sie dir einfach müssen anlaufen, weil du den höheren Grad am Kragen ja, hast.
Genau.
Das ist heute auch nicht mehr so, oder? Doch folgt dir niemand. Mhm. Oder? Und darum, eben, das ist ja völlig, in unserer Branche, glaube ich, sowieso hat es diese Art von hierarchischer Führung gibt's gar nicht.
Oder das würde auch fast nicht mehr funktionieren, weniger. Oder? Also,
nein.
Ja, also, oder ist es sicher halt eine gesucht, oder, von den Mitarbeitern? Also.
Effektiv. Du hast es natürlich mit der neuen Generation von Leuten ja. zu tun, oder, wo sehr kollaborativen Ansatz an das haben, die Sinnhaftigkeit suchen, auch in ihrer Tätigkeit und in ihrem wahrgenommen werden in einem Unternehmen.
Und halt auch nicht mehr so an dieser, ja, in Anführungszeichen, Macht kleben, wie vielleicht halt früher oder an gewissen Titeln. Also das habe ich jetzt schon ein bisschen wahrgenommen, so ein bisschen Gen Z vor allem jetzt halt, aber jetzt auch in unserer Generation, muss ich schon sagen, hat sich das schon ein bisschen verändert, dass man nicht mehr so heiss drauf ist auf gewisse Jobtitel. Ich glaube, darum sieht man auch nicht mehr so viele Visitenkärtchen. Also ich weiss nicht, ob du noch eins hast. Also ich habe keins mehr. Aber ja.
Wir haben uns tatsächlich auch jetzt mit der Digital Friends AG, mit der Zusammenlegung, wir haben uns wieder Visitenkärtchen noch machen. Aber ich habe jetzt nicht 5'000 bestellt.
Ja, eben. Es gibt sicher Situationen, wo es einfacher ist als irgendwie, also nicht ja. wie
Austausch. Das gehört für mich vielleicht auch fast wieder so ein bisschen zielgruppengerechte Kommunikation ja. in dem ja. Sinn rein. Ja. Oder dass ich natürlich ein Visitenkärtchen dabei haben. Ich finde es schön, eins zu haben.
Ja.
Und wenn ich jetzt jemanden antreffe, oder, wo ich vielleicht auf die Reise ins Digitale zuerst ein bisschen mitnehmen muss, möchte ich den gerne dort abholen, wo er ja. momentan ist,
ja.
er oder sie.
Ja.
Und
ja.
dann hilft es einfach, wenn du ja. das Kärtchen noch hast. Also ich ja. habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass es hilft, wenn du es hast.
Ja.
Oder?
Ja.
Aber dass ich bei weitem nicht immer gebe ich das wie automatisch am Anfang ja. oder am Schluss von einem Meeting, ja. sondern einfach der, wenn es passt. Und für andere passt die Vernetzung auf LinkedIn gerade schnell am Nachteil deutlich besser.
Ja, ja. Nein, das sehe ich gleich. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du zu den Digital Friends gekommen bist? Oder ist das Friends-Universum, sage ich jetzt mal. Oder? Also, das muss vielleicht auch noch ein bisschen aufdröseln mit Web-Friends und Digital-Friends. Die Frage hat sich ein bisschen wahrscheinlich jetzt erübrigt durch die Zusammenführung, aber willst du ja. da etwas noch dazu sagen?
Ja, sehr gern. Also eben, wo ich dann bei der Socialcom eigentlich so ein bisschen die Geschäftsführungsaufgabe übernommen habe, ist es, wie gesagt, gerade so ein bisschen der Wechsel gewesen. Der Investor oder der Unternehmer, wo die Socialcom übernommen hat, der hat vor allem, sonst, ausser der Socialcom, eigentlich ist nicht im Marketingbereich unterwegs gewesen, sondern hat verschiedene spezialisierte Druckereien in der Schweiz. Etikettendruck oder eben auch Spezialdrucke, so Schalen, die feuerfest sind bei Drucken, solche Sachen. Und hat sich eigentlich dort durch den Zukauf von der Socialcom so ein bisschen eine Erweiterung sozusagen von eben alles, was gedruckt ist, ist ja im weitesten Sinne einfach ein Informationsträger, oder? So ein bisschen von offline zu online, so ein bisschen das Ganze so ein bisschen zu vervollständigen. Wir haben dann auch sehr viel so ein bisschen, ja, würde ich sagen, so ein bisschen eine Art Druckvorstufen-Jobs gemacht, weil wir das grafische Know-how ein bisschen hatten und das Know-how ein bisschen können einsetzen können, auch eben für den Rest von der Holding. Aber das ist nicht so ganz hundertprozentig ein Match gewesen. Und das haben wir dann irgendwann auch gemerkt, oder? Und dann haben wir im Prinzip einfach uns, quasi können, via ein Asset Deal eigentlich können dann die Digital Friends gründen. Wir haben quasi also wie den ganzen Marketing Teil aus dieser Firma so ein bisschen wie auslösen, und haben dann nachher können mit dem starten. Aufgrund von dem habe ich dann zum Start oder haben wir zum Start von der Digital Friends GmbH auch Kunden gehabt, Kundenstamm gehabt, können Kundenprojekte weiter betreuen. Ich habe auch mit der Alina bereits noch eine Mitarbeiterin gehabt, wo Mikro ist. Also wir sind nicht ganz aus einer Garage raus gestartet, sozusagen, in die Selbstständigkeit. Es ist ja so ein bisschen, ja, es ist schön gewesen, weil ich habe ja natürlich auch vorher die Kundenbeziehungen aufgebaut als Geschäftsleiter von der Socialcom oder habe sie können übernehmen von meiner Vorgängerin. Und es ist super gewesen, oder? Dass wir dann wie haben können ein bisschen weiter schaffen, gerade direkt einhängen, dort, wo wir aufgehört haben. Und wir haben dann damals, der Marc Isaac ist auch als Praktikant in die Socialcom dann reingekommen. Und er hat sich vor allem dort mit Webprogrammierung, Webentwicklung ein bisschen anfangen auseinandersetzen, vertiefter, oder? Wir haben auch immer wieder, wir haben uns dort dann auch so ein bisschen danach gerichtet, was können wir für Anfragen über, wo können wir Know-how aufbauen, oder? Und einiges haben wir dann zuerst wirklich, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen da zuerst dazulernen, oder? Da haben wir vielleicht mit externen Partnern noch zusammengearbeitet und dann wirklich eben Webprogrammierung als eins von denen so ein bisschen identifiziert, wo man sagt, das wollen wir eigentlich in Zukunft selber können, oder? Und dann habe ich mit dem Marc, wie gesagt, dort probiert, oder wir haben das auch gemacht, oder? Der Bereich sukzessiv ein bisschen aufgebaut, er hat dann eben auch ein Praktikum gemacht, wo er sehr viel Freiheiten bekommen hat, um wirklich sich das Wissen auch ein bisschen wie anzueignen selber. Und wir haben dann wirklich dort entschieden, bei der Gründung, dass wir aus dieser ganzen Webprogrammierung eigentlich eine eigene Firma machen wollen. Ja. Die Webfriends sind aus dem entstanden und der Marc hat dann auch gerade dort die Geschäftsführung übernommen. Mhm. Unsere Überlegung dort war, wir wollen eigentlich einfach die klare Positionierung quasi um die zwei Leuchttürme um Webprogrammierung und Social Media Marketing. Ja. Wir wollen das nicht so ein bisschen, wir haben bei der Socialcom vorher eben wirklich so ein bisschen all diese Bereiche dann irgendwann gehabt. Mhm. Und zusammen mit dem Druckvorstufenbereich und mit all dem, es hat sich für mich dort zu dem Zeitpunkt ein bisschen wie ein Gemischtwarenladen angefühlt. Und das haben wir einfach auch nicht mehr wollen sein. Ja. Ja. Oder? Und jetzt ist wahrscheinlich deine nächste Frage, warum leihst du es denn jetzt wieder zusammen?
Das hat mir auf der Lippe gebrannt, aber du hast es vorweggenommen. Ja.
Völlig klar. Nein, wir haben einfach auch festgestellt, oder? Am Anfang ist das tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr standalone unterwegs gewesen. Aber mit steigendem Know-how und auch Grösse und Komplexität der Projekte ist laufend gestiegen und sie sind immer interdisziplinärer geworden. Ja. Oder? Das heisst, wir haben jetzt, wenn du heute Webseiten aufschaltest, dann kannst du die schon irgendwie auch auf Jimdo machen oder du kannst irgendwie mit WordPress-Templates etwas basteln, das lässig aussieht. Ich glaube, für das brauchst du keinen Webentwickler, der dir eine riesen Webseite zimmert. Sie sollten aber auch irgendwo funktional sein und performen und können sichtbar sein. Sie muss auf Google funktionieren. Sie muss
auch. Muss ein bisschen sinnvoll sein. Also, das sehe ich auch oft, oder? Irgendwie, ob jetzt das Wix oder Jimdo oder ist. Ich glaube, man kann viel sich zusammenklicken. Und wenn man ein bisschen ein Auge dafür hat, sieht das auch schön aus. Aber man sieht meistens so ein bisschen Informationsarchitektur, Navigationsstruktur, dass sie dann dort versagt wieder. Ja. Und das ist halt das Know-how, wo man halt ja nicht nur zusammen kann klicken, sondern das sind vielleicht halt auch schon x Projekte gemacht und sagen, hey, look, das funktioniert dort vielleicht, oder auch aus der Kommunikation raus.
Input. Absolut klar, oder? Und ja. Ich meine, du kannst auch daheim heimwerken. Es wird halt einfach wirklich, denke ich, qualitativ besser, wenn du einen Handwerker holst.
Ja,
definitiv. Das ist doch genau das Gleiche. Und der hat sich das wirklich immer mehr auf zusammenhängen, oder? Der kommt natürlich mit Sichtbarkeit, verbindet man dann schnell auch Social Media Auftritt, wir verbinden Performance-Kampagnen auf dem Google Display Netzwerk, auf YouTube, wo auch immer.
Und eine Landingpage vielleicht auch
genau. genau.
Oder wo es dann, ja.
Multisite-System oder mit Landingpages, wo du kannst an- und abschalten, je nach Bedarf, wo du wieder kannst mit Ads supporten, dort kannst du ein bisschen mit dem Budget vor- und nachgeben. Und für unsere Kunden ist das dann länger sein, ja, schwieriger verständlich gewesen, warum wir jetzt zwei Firmen sind und warum sie am Ende vom Monat zwei Rechnungen überkommen, eine mit dem Briefkopf und eine mit dem Briefkopf. Ja. Und es hat sich wirklich, je länger sie mehr, einfach kompliziert angefühlt, wenn wir es so weitermachen, wie wir es machen.
Ja, und Komplexität, oder wenn etwas nicht verständlich ist für einen Kunden, ist das halt auch immer eine Gefahr, dass man so sagt, ja, da fühle ich mich nicht ganz, also nicht eure Arbeit, sondern eher so ein bisschen, ich habe einfach gemerkt, alles auch im geschäftlichen Bezug ist es einfach so, wenn irgendetwas unklar ist oder so, dann ist das halt eine Hürde, oder? Also, wo man einfach müsste abbauen, entweder mit der Kommunikation. Oder eben jetzt halt, wenn ihr so neu zusammenarbeitet, ist das wahrscheinlich auch schwierig zu erklären, weil es sind ja dann auch von den Leuten her sehr, sehr neu zusammen gewesen, oder?
Also. Das ist ja so, oder? Wir haben ja untereinander auch unterstützt, oder? Ja. Ich meine, wir haben, der Content Creation Teil ist bei den Digital Friends angesiedelt gewesen, aber wir haben natürlich viele Shootings auch gemacht, um Webseiten sinnvoll bebildern oder bei Wegbild auf einen Blog zu bringen und so. Und das ist immer schwieriger geworden, auch irgendwie die Grenzen dann irgendwie noch zu ziehen. Und das haben wir irgendwann auch einfach nicht mehr wollen, oder? Wir haben gesagt, hey, das macht keinen Sinn, wir sehen es, oder? Und darum haben wir dann auch, und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man die Fähigkeit behalten, agil zu bleiben, sich anzupassen und zu sagen, hey, wir haben es damals so und so antizipiert. Das hat auch die ersten zwei, drei Jahre hat das gestimmt und das war richtig gewesen. Und jetzt können wir uns auch für die Zukunft neu ausrichten, weil wir gemerkt haben, dass halt einfach sich die Situation ein bisschen gewandelt hat und dass es nicht mehr hundertprozentig stimmt, wenn wir es weiter so mietet, wie wir es gemacht haben. Und darum bin ich froh, dass wir die Agilität auch hatten, um zu sagen, jetzt haben wir zwar immer auch mit dem argumentiert vorher, aber wir haben jetzt genauso gute Argumente, warum es jetzt mit dem gemeinsamen Weg weitergeht. Die Divisionen, die bleiben ja auch im Unternehmen drin.
Klar.
Das heisst, wir haben jetzt nicht einfach irgendwie, der Markt ist nach wie vor für die Webentwickler zuständig, oder? Und das ist auch, sage ich jetzt, so wie ein Profizenter, das für sich allein auch muss funktionieren, rendieren auch. Aber ansonsten, oder? Ich denke, es ist verwaltungstechnisch gibt es ein paar Erleichterungen. Oder,
habe ich noch eine Frage? Ist wahrscheinlich intern auch noch.
Sowas, ja, glaube, ja. Das machst du jetzt natürlich auch nur noch für eine Firma, Lohnabrechnungen, alles das. Ja. Wir haben natürlich vorher auch, oder? Wir haben ja ein gemeinsames Büro auch gehabt und wir haben nicht. Wir haben uns so ein bisschen da auch die EDV-Anschaffungen, solche Sachen, das haben wir uns untereinander aufgeteilt, oder?
Ja.
Wenn mal das Weihnachtsessen war, dann haben wir auch, dann hat das mal eine von beiden Firmen gezahlt und der gewissen Anteil an diesem, das ist mit der Zeit, oder? Haben wir dann gefunden, da machen wir es uns schwieriger, als es müsste sein. Mit einer Komplexitätsreduktion gegen aussen und gegen innen, wird's einfach fassbarer.
Ja, glaube ich auch. Ja. Macht absolut Sinn. Ich habe auf der Webseite gesehen, sind, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, sind 13 Friends. Ihr nennt sie ja,
genau,
wir haben es ja vorher richtig, auch gesagt, oder beim Intro, oder du bist der Managing Friend und du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, so die Head-Offs gibt es eigentlich auch nicht, sondern das sind Best Friends.
Ganz genau, richtig.
Ja. Wie sind ihr auf das gekommen? Also klar, es ist vom Namen her wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber wieso ist euch das wichtig, sie als Friends bezeichnen? Ist das etwas, wo du, also ist auch Friends, dass ihr so neu zusammen sind, zwischenmenschlich, oder ist es einfach ein Titel?
Wir sind uns schon sehr neu. Ja. Also wir haben auch gerade vor der Pandemie im 19. sind wir mal noch mit Sack und Pack, mit der ganzen Agentur auf Fuerteventura geflogen und dort eine Woche lang Workation gemacht, sozusagen. Also wir haben immer an den Vormittag meistens noch unsere Projekte weiter betreut und haben dann am Nachmittag irgendetwas Cooles miteinander gemacht, Surf, Kurs, Besichtigung. Wir sind einmal noch einen Nachmittag lang go Plastik einsammeln am Strand mit dem Ocean Clean Project. Wirklich cooles Zeug. Also mir ist das extrem wichtig, damit dass es auch zwischenmenschlich passt. Oder? Ja. Und das ist etwas, was ich wirklich auch in dem kleinen Team in der Socialcom ein bisschen gelernt habe. Das macht einfach alles deutlich einfacher, oder? Wenn man auch zwischenmenschlich sehr gut miteinander auskommt. Digital Friends, der Name an sich, oder? Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Geistesblitz von Sam Imholz gewesen. Mhm. Du hast ihn ja auch sicher auch schon mal kennengelernt oder gesehen online. Er hat sich einfach aus einem Impuls raus oder irgendwie, weil ihm das Wort oder die Wortfolge vor allem sehr zugesagt hat, hat er sich vor Jahren einfach die Domain registriert. Ja, ja. Oder? Und wo wir dann vor der Entscheidung gestanden sind, uns miteinander vielleicht eben selbstständig zu machen, ist das wie aufgekommen, oder? Und dann haben wir aus dem raus dann wirklich eigentlich die ganze Friends-spezifische, die ganzen Kernwerte, das ein bisschen angeleitet. Wir haben uns auch mal überlegt, oder, für was soll die Agentur stehen, die Firma, die wir jetzt hier gründen, das Unternehmen, was wollen wir mit dem machen? Und ich glaube, das Wichtigste, und das, was uns niemand zurückbringen kann in unserem Leben, ist die Lebenszeit, oder? Und wir wollen einfach, können unsere Lebenszeit verbringen mit coolen Sachen und coolen Menschen vor allem auch. Ja. Und darum ist es dann wie nachgelegen, dass wir, haben wollen sagen, hey, so wie Freunde miteinander umgehen, wenn wir eigentlich mit uns in der Firma umgehen, auch mit unseren Kunden, Freunde sind nicht nur da, sag jetzt mal, die sind vor allem für dich da, wenn's auch mal nicht so gut läuft. Die sind vor allem auch für dich da, für mal ein ehrliches Wort, oder? Ja. Schulterklopfer gibt's auch genug. Wir haben sehr eine offene Kritikkultur bei uns in Unternehmen. Also, Lessons learned, oder? Heisst denn das, Alex, so ein bisschen in den Team-Meetings drin. Wo wirklich jeder kann auch über Fehler reden, oder? Ja. Und das ist mir extrem wichtig. Und das sind alles so ein bisschen Eigenschaften, wo ich das Gefühl habe, wo gute Freunde haben. Mhm. Und zum dem wie auch ein bisschen Nachdruck verleihen, oder? Zum das wirklich auch, ich meine, das sagt ja so ein bisschen fast jedes Unternehmen noch ein bisschen über sich. Ja, wir wollen da auf die Fehlerkultur und so. Ob es da wirklich stimmt, wenn es kehrst. Ja. Schwierig zum Wissen manchmal, oder? Bei uns, wir haben wirklich wollen dem, das noch ein bisschen klar betonen, eben auch über die Bezeichnungen und über die ganze Friends-Community-Geschichte, die wir machen, um wirklich sagen, hey, das ist nicht einfach irgendwie ein Lippenbekenntnis, das versuchen wir oder das wollen wir wirklich jeden Tag leben.
Ja, finde ich sehr schön. Bevor ich dort noch ein bisschen einhake, wie ihr das macht, eben so ein bisschen Lessons learned und so, würde ich sagen, willst du darüber erzählen, was ihr anbietet mit den Digital Friends eigentlich?
Ja, sehr gerne natürlich. Das heisst zwar immer im Marketing, niemand interessiert sich für deine Produkte, außer du. Es ist immer, geht immer um Menschen, schlussendlich. Ja. Ich habe bei mir Menschen, die Spezialwissen haben, und zwar einerseits im Bereich Social Media Marketing. Ja. Das ist so ein bisschen eben aus der Social-Com entstanden. Wir können dort wirklich eigentlich so ein bisschen alles abdecken, was im Social Marketing anfällt. Das fängt meistens an mit Analysen, Standortbestimmungen. Unternehmen, die zu uns kommen, die entweder, es gibt es immer seltener, noch gar keinen Social-Media-Auftritt haben, oder sagen, hey, wir kommen irgendwo nicht mehr weiter. Wir haben das mal probiert. Wir wissen nicht genau, was es bringt. Wir wissen nicht genau, warum wir es machen. Und es läuft irgendwie nicht. Dann geht es mal darum, herauszufinden, oder wo stehen wir, was macht vielleicht das Umfeld im Markt. Und dann sehr schnell Richtung Strategie. Oder wirklich Dialoggruppe, mit wem wollen wir reden, Botschaften. Wenn wir sagen, und wo wollen wir es publizieren, wie oft und so, was können wir überhaupt für Ressourcen mobilisieren für das? Haben wir Leute, die das können? Ja. Wenn wir es outsourcen, einfach die ganz strategische Überbau hinter so einem Auftritt.
Was sind denn so eure Kunden, also was sind so eure Zielgruppen?
Wir haben da sehr einen breiten Branchenmix eigentlich. Und das geht auch wirklich vom 1-, 2-, 3-Mann-Betrieb bis zur Konzerngrösse. Ja. Oder? Also ich kann es wirklich sagen, wir haben in dieser Zeit, seit wir da bei den Digital Friends sind, haben wir wirklich zwischen 1 und 500 oder 1000 Mitarbeiter alles an Unternehmen. Ja. Und ich glaube auch, das ist, liegt ein bisschen in der Natur von der Sache auch, dass wir dann wirklich, dass wir versuchen, das auch so beizubehalten. Mhm. Weil, ich selber bin auch ein Typ, oder, wo das ein bisschen braucht, oder? Ich könnte jetzt nicht einfach sagen, hey, wir sind die Social Media Agentur für alle Immobilienverwalter. Yeah. Wir haben die Immobilienfirmen dabei gehabt. Das ist extrem spannend gewesen, oder? Aber ich,
darum bist du vielleicht auch in der Agentur, oder? Dass du ja verschiedene Branchen siehst, verschiedene Projekte siehst, oder?
Ja. Ganz genau. Aber eben bei uns ist, also ich meine, wir haben damals bei der Social-Com Social Media Strategie mit dem BSC Young Boys Bern entwickelt, oder? Und Fußball und Büromaterial, also wir haben wirklich alles. Ich kann es echt nicht irgendwie eingrenzen.
Ja, das ist ja sehr spannend. Dann habt ihr eben noch Content Creation, oder?
Genau, das geht ja dann weiter, oder? Genau. Also der Kunde hat dann sozusagen die Social Media Strategie und kann dann wie in dieser Strategie schauen wir dann immer auch gerade, oder wie setzen wir es um? Ja. Habt ihr selber Manpower? Ja. Wenn ihr alles extern geben, wenn ihr einen Teil extern geben. Und wir haben wirklich auch wir haben Kunden, wo so gut wie alles an uns abgeben. Mhm. Also eigentlich sind wir einfach mit dem Marketing in Kontakt. Sie haben einen übergreifenden Marketingplan, der vielleicht sich um Events umbaut oder um Saisons umbaut, je nachdem, um was für ein Produkt oder für eine Dienstleistung es sich handelt. Und dann sind wir eigentlich von der ersten Redaktionsplanung, dann kommt das Thema Post, bis über Texte, Fotos machen, also Fotoshootings, Videoshootings, Drohnenshots, was immer also es da braucht.
Macht ihr dort alles in-house oder schafft ihr dort mit einem Partner noch zusammen? Weil ich meine, Videoshootings, das sind schon noch aufwendige, also ressourcenfressende Aufgaben. Also das macht ihr intern alles, oder?
Wir haben natürlich mit dem Tino Scherer beispielsweise einen, der aus der Fotowelt kommt und der auch vorher bei Merafilm sehr stark involviert war. Das ist eine reine Video-Content-Produktionsfirma. Mhm. Ich sage, wir haben die Ausrüstung und das Know-how haben wir da. Ja. Das ist so. Es kommt ein bisschen darauf ab, je nachdem kapazitätsmässig. Oder hat es sicher auch schon gegeben, dass wir noch mit externen Spezialisten zusammengearbeitet haben. Mhm. Oder gerade auch, ich meine, eben gerade für 360 Grad Aufnahmen, solche Sachen oder sonstige, wenn wir irgendwie mal an eine spezielle Geschichte auflaufen, wo wir sagen, hey, da sind wir kapazitätsmässig oder vielleicht von der Ausrüstung her, dann holen wir uns logischerweise auch der ein oder andere kreative Kopf von den Freelancer dazu. Wir haben da so ein bisschen, sagen jetzt, so ein bisschen wie eine Wolke, wo da so ein bisschen um uns herum.
Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, oder? Und genau. Ich glaube, ist auch früher ist das immer ein bisschen als negativ ausgelegt, also ein bisschen negativer ausgelegt worden als heute. Ich finde es eigentlich extrem positiv, wenn man auf ein breites Netzwerk zurückgreift, wo man einfach anfragen kann, hey, könntest du da irgendwie unterstützen? Und ich glaube, es ist auch mehr akzeptiert irgendwie von Kundenseite.
Das erlebe ich auch so. Ja. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, unsere Branche ist eine, wo sich das Futter nicht neidig ist. Ja. Ganz generell. Ja. Oder? Also ich meine, ich habe auch schon ein Projekt mit dem Janik Plättler zum Beispiel umgesetzt. Oder mal irgendwo eine Kundenanfrage an Nick Metzger können weitergeben. Oder weil ich selber gespürt habe, das ist vielleicht der bessere Mensch. Mhm. Und ich merke auch, oder auch mit der Nathalie von Miss Spelling, und ich merke auch, das kommt immer etwas zurück. Es kommt auch immer da wieder mal irgendetwas retour. Und das funktioniert extrem gut.
Ja.
Und eben auch mit bezüglich Subkontrakten oder eben Dienstleister von außen vielleicht noch holen, die einem gewisse Sachen können abnehmen. Ich glaube, da spielen wir aber auch immer mit offenen Karten und unsere Kunden wissen das.
Also das habe ich auch schon erlebt, als ich noch auf Kundenseite war, wo das dann nicht ganz so transparent war und irgendwie, also es ist ja manchmal auch nicht so schwierig, um das herauszufinden, dass das ein Partner ist zum Beispiel. Oder?
Also ja, klar, ich verstehe es auch nicht, warum man das irgendwie probiert zu verheimlichen oder so. Oder ich sage, ja, weißt du, über das reden wir jetzt lieber nicht. Ich verstehe es nicht.
Ja. Das ist ja wirklich ich habe die unglückliche Situation mal gehabt, dass ich angerufen habe und dann sie am Telefon nicht gewusst hat, wer das ist.
Oh,
das ist dann so ein bisschen suboptimal gewesen. Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich habe da auch nicht irgendwie ein riesen Drama daraus gemacht, weil eben mich interessiert es eigentlich nicht, wer die Arbeit gut macht. Also das ist dann eigentlich zweitrangig.
Aber ja, du. Eben, also es wird, ich sage, oder bei uns, oder wenn es gewisse Kunden gibt, so ein bisschen grössere KMUs oder auch Konzernstufen, wo du dann entsprechende NDAs unterzeichnest und so weiter, oder dort musst du vorsichtig sein, sage ich, mit so einem Vorgehen, wie du jetzt gerade geschildert hast. Aber eben, ich glaube, da können wir schon die Leute, die das jetzt vielleicht auch noch das Gefühl haben, so müssen zu machen, kann ich da schon ein bisschen die Angst nehmen, in dem Sinn, das wird sehr gut angenommen. Ja. Also es gibt keinen Grund, dass das irgendwie unter den Teppich wollen zwischen.
Genau. Letzter Punkt habe ich noch drauf, dass er in der Webprogrammierung, hast du vorher angesprochen, eben, er arbeitet dort, wie ich gesehen habe, vor allem mit WordPress-Entwicklungen, oder?
Das ist richtig, ja. Also die ganze Open-Source-Geschichte hat für uns vor allem auch so ein bisschen, das hat auch mit dem Friends-Gedanken ein bisschen zu tun und andererseits, oder WordPress ist sich wirklich auch so ein bisschen am Durchsetzen weltweit, das eine von der wichtigsten Standards ist, glaube ich, auch die Open-Source, das Open-Source-CMS, wo mit Abstand am meisten Webseiten weltweit darauf basiert oder damit programmiert werden. Uns ist auch wichtig, dass wir nicht ein eigenes, es gibt ja auch gewisse Agenturen, die auch den Weg wählen, das eigenes CMS programmieren und dann insbesondere über Abos dort ihr Geschäftsmodell so aufbaut. Für uns ist es wichtig, dass im Prinzip ein Kunde eine fertige Webseite nehmen kann und dann eigentlich nicht an uns gebunden ist, wenn er das nicht möchte. Ja. Klar bieten wir ihm an, dass wir beispielsweise die Supportleistungen, Backups und auch Sicherheitslücken und Updates an der PHP-Version und das ganze Zeug, dass wir das machen.
Ja.
Aber das ist überhaupt nicht verpflichtend in dem Sinn. Also das heisst, wenn ein Kunde auch jemanden hat bei sich, der sich mit WordPress auskennt, der kann mit unseren Webseiten nachher etwas anfangen.
Ja.
Oder die basieren auch nicht auf Templates. Wir verwenden eine minimale Anzahl Plugins wirklich dort, was echt Sinn macht, irgendwie im SEO-Bereich oder so. Und sonst sind die von der Pike auf from the scratch mit WordPress programmiert.
Mhm.
Oder je nachdem im Backend, dann, je nachdem, wie viel der Kunde selber will verändern.
Mhm.
Nutzerfreundlicher oder ein bisschen weniger in dem Sinn. Oder natürlich je schöner dargestellt und nutzerfreundlicher, als es muss sein. Da gibt natürlich dann programmiertechnisch ein bisschen mehr Aufwand.
Oh, ja.
Aber wenn ein Kunde sagt, hey, ich will einfach jemanden ins Bild wechseln oder so, das ist wieder eine andere Sache. Oder? Mhm. Aber eben, unsere Webseiten sind dementsprechend auch, du hängst nie in einem Vertrag innen nachher, wo du nicht willst. Und du kannst dann eigentlich wirklich drauf bauen, oder? Dass das auch nicht irgendwie auf einem Template basiert, was dann irgendwann kann verjagen, wenn es dann nicht mehr weiter betreibt oder es keine Updates mehr gibt oder so. Und darum sind die auch ein bisschen langlebiger, sage ich. Als jetzt eine durchschnittliche Webseite.
Ja.
Darum auch dort wieder so ein bisschen der Friends-Gedanken, wo wir dort auch mitnehmen und ein bisschen weitergeben an unsere Kunden.
Gut, ich hätte jetzt noch, wir sind von der Zeit her schon ein bisschen vorgeschritten. Ich würde jetzt sagen, ich habe noch so ein bisschen die Organisation und wie ihr intern arbeitet. Eben, wir haben vorhin gesagt, 13 Leute. Ihr habt ja das ein bisschen weit auch eingeteilt mit ja, wie soll ich sagen, Abteilungen oder so in die Richtung. Das hast du ja vorher gesagt, oder du hast, glaube Mark heisst er, oder Technik verantwortlich.
Genau, das ist der Programmierer.
Programmierer, ja. Genau. Aber er ist wahrscheinlich vor allem für Technik verantwortlich, dann habt ihr jemanden für Content Creation, Social Media, also so habt ihr es geschnitten, oder?
Richtig, ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Also es ist, ich selber bin dort vor allem so ein bisschen für strategische Fragen zuständig und es gibt natürlich immer dann auch wieder Projekte, die all die Abteilungen irgendwo durch betreffen.
Ja.
Oder? Jetzt auch ein Alina oder auch ein Mark ist natürlich imstande, ein übergreifendes Projekt zu leiten.
Ja.
Es ist mir wichtig, oder, dass wir so ein bisschen einen gewissen Grundstock, ein Know-how haben über alle Abteilungen hinweg, wo alle wissen, was der andere macht. Klar gibt es dann logischerweise Spezialwissen, Programmierung, Content Creation, Videoproduktion, auch Performance-Kampagnen, die ganze Datenmessungsgeschichte. Oder? Das sind natürlich Sachen, da kann nicht jeder zu oberst oben sein,
klar,
vom Know-how-Level her. Aber man muss wissen, wo kann ich das Know-how vom anderen einsetzen in diesem Projekt. Oder? Und ja, du hast es richtig gesagt, oder? Es sind so ein bisschen, es ist so ein bisschen Social Media, dann Content, Web und Programmierung in dem Sinn.
Wie sind ihr aufgestellt? Also eben, ihr arbeitet ja ein Kundenprojekt. Habt ihr irgendwie eine übergreifende Methodik, wo vielleicht auch mit den Tools zusammenhängt, wo dann noch die zweite Frage ist? Oder ist das dann aufs Projekt angeschaut, wie schafft der Kunde? Oder, ja.
Wir haben da nicht jetzt irgendwie einfach ein Patentrezept, wo wir einfach zu den Schubladen ausnehmen, sondern ich würde sagen, wir haben eine gewisse Vorgehensweise, wie als wir so eine Strategiediskussion hergehen. Oder es gibt ein bisschen, ich bin einfach ein grosser Fan von Austausch, von Workshop-Formaten. Oder?
Ja.
Und hauptsächlich ist nicht immer, aber in aller Regel läuft es das erste Mal so ein bisschen auf eine Workshop-Situation raus. Mir ist es eben auch, ich denke, gerade wenn man Kommunikation machen will für jemanden, oder, das ist mir sehr wichtig, dass man sich auch richtig kennenlernen kann. Oder?
Sicher.
Und das braucht den zwischenmenschlichen Austausch.
Ja, und ich glaube, in einem Workshop, also ich habe es schon oft gehabt und ich habe es auch da schon oft gesagt, ich bin zum Beispiel Fan, Für grössere Projekte, dass man wirklich grössere Projekte ist, lohnt sich's nicht. Der Design-Sprint, der von Google Ventures her mal gekommen ist, der 5 Tage geht, wo eigentlich alle relevanten Leute in einen Raum hineingesperrt werden und 5 Tage arbeiten, ist mega schwierig in einer grösseren Firma, dass du das hinbekommst. Aber wenn du es mal gemacht hast, musst du sagen, das irgendwie auf einem Confluence abzubilden und mit E-Mails hin und her schreiben, das wäre länger gegangen als die Woche. Aber
eben absolut ist, klar.
Aber es ist eben, ich bin auch bei dir, die Workshop können auch einen halben Tag gehen und bringt einen extremen Mehrwert, kann einen Tag gehen. Also ich bin absolut bei dir. Ich glaube, das bringst du halt einfach nicht hin, in nicht so direkte Kommunikation wie in einem Workshop, glaube ich.
Das ist genau das, oder? Sich können lernen, das ist etwas, was wirklich für mich auch nur im Raum funktioniert. Auch die ganzen Zoom-Workshops sind so halb gut. Oder ich sage, es geht sehr viel verloren durch Seitengespräche, die nicht stattfinden. Ja, Zoom redet einen, der Rest lässt zu.
Ja.
Oder wenn du dann aber 8 Leute oder 10 Leute hast, oder kreative Ideen, das entsteht manchmal durch ein Seitengespräch, das entsteht durch Austausch im Raum und so. Und es gibt Sachen, für die ist Zoom sehr gut, oder wenn es einfach darum geht, in einem Projekt schnell ein paar Aufgaben zu verteilen und die nachher wieder einzusammeln. Das ist perfekt, das ist sogar besser, als ein Live-Meeting. Ja. Aber dort stößt das alle an seine Grenzen.
Ja.
Oder? Die Workshops, die genieße ich auch sehr. Also das ist wirklich etwas, was für mich immer das Highlight, wenn ich so einen darf leiten oder als Experten auch dabei sein.
Ja.
Einfach weil dort stößt man so ein bisschen auf den Kern von einem Unternehmen. Und der Kern sind eigentlich die Leute, die dort mitarbeiten. Und ein bisschen was ist ein bisschen die Essenz, wo wollen wir hin, wo kommen wir her und wo soll die Reise hergehen? Und dort kommst du einfach wirklich einen sehr tiefen Einblick mal über in ein Unternehmen und die Menschen, die dort mitarbeiten. Und eben, ja, wie du sagst, oder so Kreativsprints, oder auch wir haben bei den Webfriends früher, oder und jetzt bei der Webabteilung, die Digital Friends, gibt es auch eben die Programmiersprints, oder, wo sie sich wirklich dann so 2-3 Tage ein bisschen eingeln und Sachen ausprogrammieren, fertig machen und so. Das ist schon wichtig. Mhm. Und das ist auch vor allem eben mit ganzen Push-Benachrichtigungen von außen, Telefon, Mail, da, dort und da. Du musst dich dann möglich manchmal auch einfach mal ein bisschen abkapseln von dem, damit etwas kann entstehen.
Das ist ja eigentlich eben die Grundidee auch von dem Design-Sprint oder Konzept-Sprint, oder? Am Anfang habe ich gedacht, das ist zu recht kindisch, dass alle ihr Handy abgeben müssen und dass wir nur in der Pause drauf schauen, dass eigentlich empfohlen wird im Buch, dass man nicht vor Ort ist. Und das macht alles mega Sinn, weil ich habe es auch schon anders gehabt, oder? Wenn das Handy, da kommt irgendwie ein Push rein, hey, ich muss erst darauf antworten. Ja, es wartet nicht 8 andere Leute irgendwie drauf.
Das ist also, wenn du nicht antwortest, wenn du sagst, hey, ja, ich mache es nachher, es nimmt dich einfach für einen Moment aus den Gedanken raus. 2-3 Sekunden bist du kurz weg, aber mit den Gedanken bist du noch länger, weg.
Das ist schon so.
Und darum habe ich auch auf meinem Nachteil, ich habe die Push-Benachrichtigungen alle abgestellt. Ja. Also mein Nachteil darf mir nichts sagen, wenn eine neue Nachricht reinkommt. Ich habe das Bild, ich gehe selber zum Briefkasten, meine Post holen. Oder? Und ich mache das sehr regelmässig. Ich will nicht irgendwie jemanden vergessen oder irgendwie, ich will zeitig Antwort geben, aber ich will, dass es wie meine Entscheidung ist, wenn ich schaue.
Ja.
Das hat schon sehr geholfen.
Ja, also es hilft mir auch. Ich habe das auch angefangen, das Jahr. Und es hilft mir extrem auch. Also ich habe es vor allem abgestellt eigentlich von der News her. Ist am Anfang einfach irgendwie zu viel geworden, die ganzen News-Kanäle. Und ich musste sagen, auch wenn es gute News sind, das sind dann irgendwann zu viel und die lenken ab. Und dann habe ich es irgendwie auf alle Apps mal angewendet und bin auch sehr zufrieden damit. Ja.
Okay. Die News-Diät, hast du das irgendwo, wo hast du das aufgeschnappt? Oder hast du das selber einfach gefunden, das mache ich jetzt?
Nein, ich habe das schon noch einmal aufgeschnappt. Ich habe es angefangen gehabt und nachher habe ich es aufgeschnappt von einem Kollegen, der ein Buch darüber gelesen hat. Aber ich könnte es dir nicht einmal mehr sagen. Ja,
das ist wahrscheinlich das von Rolf Tobelli, oder? Was darum geht, die Kunst des klaren Denkens. Und das, oder hat er ja eine digitale Version davon geschrieben. Und die News-Diät ist eben, darum habe ich zu wählen, Frage.
Also vom Tobelli habe ich noch das vorherige Buch, hätte ich jetzt behauptet, gelesen gehabt. Kann sein, vielleicht, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher.
Es gibt, glaube
ich,
noch die Kunst des klugen Handelns und des klaren Denkens. Das sind 2 verschiedene. Und da hat er eben vom einen noch so die Version fürs digitale Zeitalter gemacht, wo er eben gewisse von diesen Theorien dann noch ein bisschen ausdeutscht hat im digitalen Umfeld. Und Ja. Ich habe das auch mal, also ich, inzwischen bin ich so ein bisschen rückfällig geworden, kann man vielleicht sagen. Aber ich, ja, eben also als Kommunikationsbeauftragter vom Schweizerischen Studentenverein habe ich halt noch gewisse Media-Monitoring-Aufgaben in dem Sinn, dass ich mich dort über Bildungspolitik noch ein bisschen informiere und so. Aber das hat eigentlich nichts damit zu tun mit, ich nehme schnell das Nattel für und schaue einfach irgendwie auf Watson oder 20 Minuten, schnell 5 Minuten drauf. Das kann man sehr gut abstellen und das befreit wirklich.
Das glaube ich.
Ja. Das ist schon so. Ich muss dort ich glaube auch wieder mal mir selber einen Push geben,
genau, das Ganze
wieder ein bisschen.
Das ist eigentlich schon eine sehr gute Überleitung dann auf meine Cooldown-Phase. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen rasch zum Geschäftlichen. Mhm. Einerseits, mit was für Tools arbeitet ihr so im Projektumfeld? Habt ihr da irgendetwas oder sind ihr da auch auf den Kunden?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir selber haben einfach, wir organisieren unsere Projektaufgaben, jetzt einfach die Aufgabenverteilung und so haben wir eben via Slack oder eben Google Chat, wo wir auch die entsprechenden Listen führen und so weiter. Je nach Kunde ist das halt auch Teams und alles, was mit Microsoft, mit dem Office 365 und OneDrive und so mitkommt. Manchmal ist es ein bisschen Google-orientierter, manchmal sind es Sachen wie Jira, wo es um Softwareentwicklung und so geht. Kommt mega drauf an.
Okay. Aber ihr adaptiert euch eigentlich eher, was der Kunde so in
Einsatz... Wenn der Kunde selber noch nichts hat, dann schauen wir natürlich, dass er das Gleiche macht wie wir.
Macht also, Sinn. Dass wir nicht, ja, ist auch effizient.
Aber wir zwingen das niemandem auf. Ja. Oder wir zwingen es niemandem auf und wir hängen uns dort dran, wo der Kunde schon steht. In aller Regel macht es am meisten Sinn.
Ja, sicher.
Und die ganze Projekterfassung, Zeiterfassung, Ferien und so weiter, das funktioniert wie Apexio.
Okay.
Die ganze Abrechnung und so.
Okay, ja. Denn die letzte Frage ist eigentlich immer so, auf was bist du stolz, dieses Unternehmen gebracht zu haben? Das kann entweder irgendetwas Methodisches, auch etwas Zwischenmenschliches oder auch ein Projekt einfach sein. Was hast du da?
Hey, ich bin also wirklich auch stolz darauf, dass wir diesen coolen Leuten ein Arbeitsumfeld bieten können, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie Erfahrungen sammeln können, wo sie coole Projekte umsetzen können. Ich glaube, das ist wirklich das, wo, wenn ich am Morgen aufstehe, wo mir am meisten Freude macht. Natürlich, wir haben coole Kunden, coole Projekte. Das wollte ich überhaupt nicht missen. Das ist ein grosser Bestandteil von dem allem.
Ja.
Wenn man es abbricht, am Schluss vom Tag, ich kann als Unternehmer arbeiten und ich kann wirklich Leute, die mir sehr nahe sind, kann ich ein cooles Arbeitsumfeld geben, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie Freude an ihrem Job haben. Und das ist, glaube ich, schon ein grosser Motivationstreiber für mich. Und das ist auch etwas, wo ich sagen kann, hey, das kann ich jetzt seit 4 Jahren so machen und sukzessive weiter aufbauen. Ja, da ein bisschen Stolz ist schon ein bisschen dabei. Ja. Auch wenn ich mit dem Wort versuche, ein bisschen haushälterisch umzugehen.
Ich glaube, das darf man auch sein. Und ich finde es auch ein schönes Schlusswort irgendwie diesbezüglich oder jetzt aufs Geschäftliche bezogen. Aber wir sind Friends, du gibst ihnen einen Arbeitsplatz eigentlich, es funktioniert. Ich meine, wir sind immerhin 13 Leute, das ist nicht selbstverständlich, da muss man auch etwas generieren, dass die Leute können alle davon leben. Das ist auch etwas Schönes, wenn man dann sich noch so als Friends kann bezeichnen kann und dann das auch sehr gut miteinander hat. Das finde ich sehr schön. Ich würde jetzt noch rasch in Cooldown hineinspringen. Mhm. Gut, haben wir schon etwas besprochen wegen der so Work-Life-Balance. Also ich weiss, also, du schaust jetzt, dass du nicht zu viele Notifications bekommst. Aber was verstehst du unter Work-Life-Balance und was machst du, um dass die balanciert ist?
Ja, also ich versuche es eben, wie gesagt, nicht so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Work-Life-Blend haben wir schon mal ein bisschen gehört. Ich glaube, bei dir im Podcast ist es auch, ist auch schon etwas ein Thema gesehen. Ja. Die Vorstellung von, es fällt auf der einen Seite etwas ins Gewicht, nämlich Arbeit, und die fällt negativ ins Gewicht. Ja. Und ich muss das mit möglichst viel positiven Zeug ausgleichen, damit ich irgendwie meinen Alltag ertrage. Ich finde das ein furchtbares Modell. Ich finde das wirklich von der Vorstellung her, dass man da etwas muss in, wie ich gesagt habe, oder? Lebenszeit ist das Wichtigste. Ich versuche vor allem die 5 Tage, wo ich und wo die Leute mit Arbeit verbringen, auch angenehmer zu gestalten, oder angenehmer im Sinne von, dass man dann eben nicht ein Wochenende oder Ferien braucht, um sich irgendwie wieder den Rest vom Jahr zu ertragen.
Ja,
blöd gesagt.
Ja,
oder? Ja, ja. Ich selber mache vor allem, also meine Hobbys sind vor allem so ein bisschen in den Bereichen zu finden, wo dann keine Bildschirme daheim sind. Ich gehe gerne fischen.
Ja.
Ich koche sehr gerne. Sind auch ein bisschen sättige Sachen. Ich mache sehr gerne auch Sport. Bin jetzt auch in einem Blausch-Eishockey-Team, wieder habe ich mich angeschlossen vor einem halben Jahr. Einfach auch, weil es mir zu langweilig geworden ist, für mich selber irgendwie mit Freeletics Fitness zu machen. Also dort beim Fitness kommt dann schon ein bisschen die App wieder dazu. Freeletics, ich weiß nicht, für die, die es können. Ist für mich das Einzige, was immer funktioniert hat, dass ich wirklich dabei bleibe und mich fit halte laufend. Und darum bin ich jetzt auch vor ein paar Monaten wieder darauf zurückkommen. Ich habe also mal ein bisschen in die Ecke gerührt und denkt, weißt, ich kann ja jetzt schon selber ein bisschen, ich weiss, ich kann ja jetzt die Übung und so. Es funktioniert nicht so gut.
Ja, es ist extrem schwierig, da gibt dir recht. Ja, aber ich finde es auch cool. Ich finde halt Sport oder eben jetzt, ich fische nicht, aber ich kann mir vorstellen, Fischen ist auch etwas, da bist du einfach mit der Natur, hast sehr viel Zeit, hast Ruhe, wahrscheinlich sehr etwas auch fast meditativ sein, oder?
Absolut, absolut. Oder? Und du bist gleich ein bisschen in einer anderen Welt drin. Das heisst, du hängst deinen Gedanken ein bisschen nach und bist vielleicht auch manchmal beim Geschäft. Das macht mir aber auch gar nicht aus. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, hey, ich muss jetzt erst noch eine halbe Stunde meditieren, damit ich die Gedanken vom Geschäft irgendwie aus meinem Kopf rausbringe am Feierabend. Ich nehme ja das mit, oder? Ich bin ja das gern.
Ja, und vor allem, ich nehme auch an, du hast wahrscheinlich auch im Privaten mal eine Idee, wo du dann nicht unterdrückst und am nächsten Tag weiss ich nicht mehr. Also ich muss mir meistens das irgendwie aufschreiben oder ich skizziere mir irgendwie eine Idee, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein UX-Problem da, wo ich dann beim Kochen gemerkt habe, okay. Das weg und dann das aufschreiben.
Absolut, also, ganz genau. Oder? Und ich sage, die paar besten Ideen sind mir teilweise wirklich auf einer Joggingrunde um den Rotsee gekommen. Oder? Und so. Oder ich habe teilweise dann auch einen Podcast auf den Ohren beim Joggen und bin dann nicht immer bei dem, was die gerade sagen. Oder? Ich tune dann wie manchmal so ein bisschen raus und da komme ich dann aber irgendwie wieder zu. Also gerade, oder, wenn du noch am Joggen bist und so. Und aber eben, ja, es geht im Grunde genommen einfach darum, zwischendurch mal ein bisschen von Bildschirmen wegzukommen. Das heisst nicht, dass ich irgendwie wegkomme von meiner Arbeit. Ich meine, das ist ein grosser Bestandteil von dem, was ich mache. Und mit dem ich meine Zeit verbringe. Und das nimmt Raum ein und das darf es auch.
Ja, das finde ich auch. Du hast gerade etwas Gutes angesprochen, jetzt wegen Podcast oder Musik. Das ist eine von meiner letzten Fragen. Hast du diesbezüglich eine Empfehlung im Medienbereich? Also Buch, Musik, Podcast, Serie, wie auch immer.
Ich lasse sehr gerne etwa zwischendurch einen Podcast. Ich könnte es gerade vielleicht zusammenhängen mit dem Medienkonsum, wenn man sich einfach den Podcast vom Echo der Zeit lässt und das einmal am Tag macht, dann hat man eine halbe Stunde, drei Viertel maximal bei der Langversion. Und dann hat man seinen News-Hunger in dem Sinn gestellt. Das ist auch, glaube ich, eine Sendung, die da x Preise gewonnen hat, im deutschsprachigen Raum insgesamt, nicht nur in der Schweiz. Finde ich sehr gut. Und sonst so ein bisschen Podcasting, oder? Der Rich Roll Podcast, ich weiss nicht, ob du den kennst. Das ist ein Ultramarathon-Sportler, der sich auch mit Ernährung viel auseinandersetzt. Der hat auch extrem spannende Gäste, oder? Ich bin aufgrund von dem Sinne Gäste auch teilweise auf Bücher gekommen und solche Sachen. Es geht ein bisschen auch um Selbstoptimierung ist das ein bisschen ein doofes Wort, aber und die Sachen, wie du gesagt hast, oder wie bringe ich mein Leben ein bisschen in Balance, was hat vielleicht Schlaf damit zu tun, was hat vielleicht Meditation damit zu tun, was hat Sport, was hat Ernährung damit zu tun, das sind Sachen, die mich noch interessieren. Und aus dem muss ich vielleicht ein Buch empfehlen, Atomic Habits von James Clear, hat der deutsche furchtbare Titel, die 1%-Methode. Okay. Leider.
Ja, leider.
Aber das ist wirklich, jetzt setzt er sich mit Gewohnheitsforschung auseinander, oder? Und wie kann ich mit einem kleinen, minimalen Veränderung, vor allem in meinem Umfeld, in meinem direkten täglichen Leben einfach erreichen, dass ich mich kann an Sachen gewöhnen, dass ich kann Gewohnheiten entwickeln. Eben, ein Marathonläufer fängt nicht damit an, dass er einen Marathon läuft. Er fängt an, dass er sich am allerersten Tag, wo er den Beschluss gefasst hat, mal Turnschuhe anlegt. Wie baue ich es auf, oder? Der erste Schritt. Und meistens irgendwie warten die Leute auf Motivation, sagen, ja, es ist heute noch nicht der richtige Tag. Aber eben, Aktion folgt nicht aus Motivation, sondern so umgekehrt, Motivation kommt mit der Aktion. Ja. Einfach so Sachen, das kickt mich, das finde ich spannend, mit dem setze ich mich gerne auseinander.
Ja, man kann es ja wirklich auch dann aufs Geschäftsleben oder halt auch aufs private Umfeld kann man es ja dann übertragen, oder? Also sehr viele Sachen, wenn man das klein überdenkt, was man, glaube ich, immer sollte, wenn man irgendetwas so hört an Tipps und so, kann man sagen, wie kann man das vielleicht einsetzen, dass das einem einfacher geht oder wie auch immer.
Genau. Ja. Vielleicht noch einmal ein Podcast aus Neuseeland. Stuff You Should Know.
Okay.
Das ist einfach, das sind kurze Folgen, geht ja nur eine halbe Stunde alle und beschäftigt sich wirklich mit Sachen, die eigentlich jeder sollte wissen. Es ist okay, echt noch witzig.
Ja, ja.
Querbeet durch alle möglichen Wissensthemen und wirklich cool.
Klingt spannend, da habe ich noch mehr auf der Liste, die ich wöchentlich durchlose. Da komme ich langsam in Stress. Nein, aber lasse ich sicher auch mal gerne rein. Sagen mir beide nichts, aber lasse ich sehr gerne rein. Ja, meine letzte Frage ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Hey, ja, das geht am einfachsten, indem man mir einfach ein Telefon gibt, entweder ins Büro von den Friends oder natürlich, ja, wir finden meine Natel-Nummer eigentlich schon noch gut im Internet, wenn man ein bisschen schlau ist. Ich habe jetzt ein bisschen gesagt, was das ein bisschen meine Aufgaben sind. Ja. Und so.
Ich habe schon auch in den Shownotes zumindest einen Link auf
eure vielleicht Firma. Nicht Natel-Nummer. Ja.
Nicht Natel-Nummer, aber sicher.
Nein, und sonst logisch auf Social, klar, ja. Kilian Underline Digital Friend auf Insta,
ja,
und auf LinkedIn, Facebook. Entweder mit der Firma oder auch meine privaten Profile. Ich habe nichts eingeschränkt. Ihr könnt mir alle gerne Kontaktanfrage schicken. Ja,
genau. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, zu sagen, danke vielmals für deine Zeit. Hat mir sehr Spass gemacht.
Mir auch. Danke vielmals für die Einladung. Es war cool gewesen.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei gewesen bist. Und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.